Willkommen zum Gespräch, Richard ja, Brox. Es ist draußen oft kalt und nass. Wo wohnen Sie im Moment?
Zurzeit wohne ich in Unkel am Rhein in einer schönen Wohnung. Offiziell müsste ich demnächst wieder hinaus, aber wir warten mal ab. Also noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.
Das heißt, Sie haben Menschen, die Ihnen helfen und versuchen jetzt mit Ihnen eine Wohnung zu finden.
Ja, also ich habe mit Günter Wallraff in Köln Gott sei Dank einen Menschen, der mir hilft, auch jetzt bei der neuen Wohnungssuche. Und ich bin zuversichtlich.
Ja, Sie sind in einem Lebensabschnitt, wo es immer schwerer wird, auf der Straße und unterwegs zu leben, oder?
Ja, man muss bedenken, das Straßenleben ist halt brutal hart. Und man muss, je älter man ist, auch umso mehr auf sich aufpassen und alles. Und es ist halt kein leichtes Leben auf der Straße. Es gibt keine Wohlfühlaromen auf der Straße. Man muss also sich alles erkämpfen, manches sehr hart. Und da ist das Leben in einer Wohnung doch behaglicher, ne? Und auch geschützter.
Ihre kürzlich erschienene Autobiografie, inzwischen ein Bestseller, Kein Dach über dem Leben, beginnt mit einem Moment im April 1986. Sie waren 21 Jahre alt. Was war das für ein Moment?
Das war der Moment, an dem ich die elterliche Wohnung verloren habe durch eine Zwangsräumung der Stadt Mannheim. Es kam Gerichtsvollzieher mit einer Möbeltransportfirma. Dann haben sie die Wohnung komplett leer gemacht. Und man muss hinzufügen, dass meine Mutter ja im Dezember 85 verstorben ist. Und
also es war 4 Monate nach dem Tod ihrer Mutter.
Ja, und ich war noch in so einer Schock-Trauerphase. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch schwer krank gewesen. Und man hat mir also alle Hilferufe verwehrt. Und dann bin ich mit 2 Plastiktüten voll der letzten Habe und 10 D-Mark in die Mannheimer damalige Notunterkunft in U5 geschickt worden. Das war ein 30-Mann-Zimmer auf maximal 20 Quadratmeter mit Doppelstockbetten. Und nach der ersten Nacht...
30 Mann in einem Zimmer?
Ja, mit einem einzigen Fenster im Raum. Und jetzt können Sie sich vorstellen, das war sehr unangenehm mit den vielen Ausdünstungen nach Alkohol und alles Mögliche. Und am nächsten Morgen bin ich schon aufgewacht und nach einer sehr unruhigen Nacht. Und dann waren die beiden Plastiktüten weg und ich stand dann mit nichts mehr da.
Wenn Sie das erzählen, man hat das Gefühl, diese Momente, diese Nacht, die steht Ihnen immer noch genau vor Augen.
Naja, ich meine, das war halt der wegweisende Schritt in meinem Leben, der wirklich so alles Schlimme auf einen Punkt brachte. Ne? Es war also das totale Desaster. Ne? Man hat quasi für einen Augenblick das Gefühl, das Leben ist beendet.
Ein Teil des Problems war, dass Sie damals ziemlich tief in den Drogen drin steckten.
Ja.
Und deswegen hatten Sie wahrscheinlich auch nicht reagiert auf alle möglichen Briefe. Vermutlich gab es Mietschulden oder was auch immer. Wie haben Sie das in Erinnerung, die Situation? Also welche Drogen nahmen Sie eigentlich?
Also ich war kokainabhängig und es kam Post, dass ab Januar 1986 das Sozialamt die Leistung für die Wohnung eingestellt hat, weil die Wohnung angeblich zu groß gewesen sei.
Und 2 Zimmer.
Ja, und dann wurden auch meine Leistungen eingestellt. Und ich bin aber felsenfest überzeugt, hätte die Stadt damals meine Hilferufe gehört und sie wahrgenommen, ernst genommen, dann wäre es nicht so weit gekommen.
Wie ging das weiter? Also Sie hatten jetzt den Schock, rausschmiss, das Klavier Ihrer Mutter war konfisziert worden, die Musikinstrumente Ihres Vaters, beide Eltern waren Musiker. Und Sie hatten diese erste Nacht hinter sich. Wieso sind Sie nicht zu Freunden gegangen? Wieso gab's
Ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt, weil ich wollte nicht zu meinen Pflegeeltern hingehen und denen sagen, dass ich obdachlos bin. Es war einfach so eine Schockstarre. Ne? Das wissen Sie, ein paar Monate zuvor ist meine Mutter verstorben, an der ich sehr gehangen habe und die für mich zum Lebensmittelpunkt wurde. Und ich war einfach gelähmt von dem Gefühl des totalen Alleineseins, niemanden zu haben, und das war schlimm.
Sie schreiben in Ihrem Buch, das bestimmende Gefühl damals war nicht die Einsamkeit, nicht der Hunger, nicht der Durst, es war die Angst.
Ja, es war die Angst, ob man am nächsten Tag noch lebt. Es war die Angst an dem Tag, ob man überhaupt was zum Essen bekommt. Es war die Angst, dass man selbst nicht Opfer wird von irgendwelchen Verrückten. Ne? Und es war auch ein Stück weit die Angst dahinter, dass man erkannt wird, dass man obdachlos ist. Dass jemand erkennt, der dich von früher noch her kannte und sagt, Mensch, wie runtergefallen bist du, was ist aus dir geworden und alles. Ne? Das war auch die Angst. Es gab so viele Momente der Angst, wo ich sagen würde, die größte Angst, die ich allerdings auf der Straße damals zu Beginn hatte, war, dass ich nichts zum Essen hatte, Hunger. Dann zum Marktplatz hinzurennen, wenn der Markt gewesen war und dann einfach die Reste, die so auf den Boden fielen, heimlich aufzuheben und dann davon zu leben. Und dann Angst zu haben, dass dich jemand erkennt. Es waren doch Leute, die mich immer wieder hin wieder erkannt haben, aber keiner von denen hat mich angesprochen. Also ich war wirklich komplett alleine. Und ich habe natürlich meine Mutter natürlich vermisst. Ja, habe die Wohnung vermisst, wo ich immer wieder zurück konnte, wenn was war. Und plötzlich war alles weg. Dann muss man sich mal vorstellen, da hat die Stadt Mannheim Fremdeigentum mitgenommen. Mein Vater und meine Eltern sind ja bei den US-Amerikanern verkehrt, weil sie dort hoch angesehen waren. Also ich bekam Schlagzeug, das hat im Keller gestanden, wurde weggenommen, alles geliehen wohlgemerkt. Meine Mutter bekam ein Klavier und mein Vater bekam ein Akkordeon und alles aus dem Bestand der US-Armee. Und das wurde alles konfisziert, da hat niemand danach gefragt. Ne?
Lauter Sachen, ja, die ihm viel bedeuteten.
Genau. Und dann hat mein Vater meine Mutter jeden Monat beschenkt mit teuren Sachen, mit Uhren, Pelzmänteln und alles Mögliche. Ne? Und auch das ist alles weggenommen worden. Ne? Also es war wirklich nichts mehr da von dem, was wir da alles besaßen. Mein Vater hat für meine Mutter eigentlich im Grunde alles gemacht. Ne?
Aber Sie schildern Ihre Familie eigentlich als sehr arm. Also Sie wuchsen mit Ihren Eltern alleine auf. Die Geschwister waren Halbgeschwister, die Sie auch viel später erst kennenlernten und mit denen eigentlich nie richtig nahe Beziehungen entstanden sind. Eigentlich waren die Verhältnisse ärmlich, in denen sie lebten.
Absolut. Ich kann nur sagen, dass mein Vater, wenn es Geld gekommen ist, seine Rente und alles, oder meine Mutter ihre Rente, dann war in der ersten Woche des Monats der Kühlschrank voll. Es ging uns alle gut. Mein Vater hat dann natürlich wieder unsinnige, teure Geschenke meiner Mutter gemacht. Und genau das war das Geld, was am Monatsende gefehlt hat.
Und am Monatsende gab es Wassersuppe?
Gar nichts. Es gab gar nichts. Es gab nichts. Die letzte Woche des Monats bin ich grundsätzlich bei Nachbarn essen gegangen, bei anderen Menschen essen gegangen, aber es gab nichts. Und meine Eltern haben sich auch von Almosen ernährt, ne? Nur weil mein Vater unfähig war, mit dem Geld umzugehen. Und so war es immer wieder.
Sie haben früh mit den Drogen begonnen. Also als Ihre Mutter starb, waren Sie 21. Mit 13 haben Sie...
Als mein Vater ist verstorben, da war ich 13 Jahre alt. Für mich war mein Vater Vorbild und also schon ein Mensch, an dem ich gehangen habe. Und dann kam ein Bekannter aus der Nachbarschaft und der hat da mir Drogen angeboten. Und ich habe sie dann genommen und daraus ist dann die Sucht entstanden. Das ging dann mit Kokain bis hin zum Fastabgrund.
Insgesamt, wie lange waren Sie drogenabhängig?
Naja, von meinem 13. Lebensjahr an bis zu meinem 25., 26. Lebensjahr, also sehr lange. Ja. Und das hat auch dazu beigetragen, würde ich mal so sagen, dass ich es nicht geschafft habe, damals in Mannheim diesen Wohnungsverlust abzuwenden. Ich glaube, wenn ich nicht drogenabhängig gewesen wäre, hätte ich mich dagegen gestemmt und hätte dagegen was getan. So aber war ich von dieser Erkrankung gelähmt.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass viele Erfahrungen, die Sie in der Zeit gemacht haben, dass die eigentlich wie an einem Fremden vorbeigingen, an Ihnen. Also, dass Sie die irgendwie so abspalten konnten. Was haben Sie überhaupt für eine Erinnerung, wie das weiterging? Sie waren jetzt obdachlos. Was haben Sie für eine Erinnerung? Wie gingen diese ersten Jahre dann weiter?
Ja, ich kann nur sagen, von 86 bis 89, das waren so die ersten Jahre in Mannheim meiner Obdachlosigkeit, bin ich von einer Einrichtung in die andere geschickt worden. Ich war mal in einer Einrichtung gewesen, 1987 in Mannheim, eine Obdachlosenunterkunft der Stadt Mannheim. Und dort musste man jeden Tag arbeiten. Ich hatte zum Beispiel die Toiletten sauber machen müssen, mit kaltem Wasser, ohne Putzmittel, ohne alles. Teilweise nur mit einem Waschlappen, den man noch mitbringen musste. Ich betone wirklich mit einem Waschlappen. Und der damalige Leiter dieser Einrichtung, ein Amtsrat, der hat die Frauen, die obdachlosen Frauen, zu sexuellen Handlungen gezwungen. Und das führte dazu, dass ich mit ihm da Streit bekam, weil ich ihm das vorhielt, dass ich das abartig finde, dass man obdachlose Frauen ausbeutet, ausnutzt, mit dem Hinweis, wenn du nicht machst, was ich dir sage, bekommst du vom Amt kein Geld mehr. Und daraufhin bin ich da rausgeflogen, hat mich rausgeworfen. Und ich bin dann in der nächsten Notunterkunft gelandet und bin dann zwischen Notunterkunft und Straße hin und her. Und dann kam ich dann 1988 in ein betreutes Wohnprojekt für ein halbes Jahr und habe dann dort endlich auch mal Leute kennengelernt, Nachbarn, die es gut gemeint haben.
Das ist etwas, was Sie immer wieder in Ihrem Buch schildern, dass Notunterkünfte sehr schlimm sein können. Und ein Aspekt des Schlimmen ist offenbar, dass den Menschen die Würde nicht zugestanden wird, dass den Menschen die Würde genommen wird.
Ja, also in sehr vielen Notunterkünften ist es so, das ist auch heute noch in vielen Unterkünften, dass Obdachlose behandelt werden wie ein letztes Stück Dreck. Sie werden sofort mit Du angeredet, das Sie gibt es dort gar nicht. Will man aber den Bediensteten auch mit Du anreden, wird man sofort auf das Sie verwiesen und gleich mit dem Hinweis, wenn dir was nicht passt, kannst du ja wieder gehen. Und dann bekommt man zum Beispiel Betten, wo die Bettwäsche schon seit Wochen nicht mehr frisch bezogen worden ist, wo die Matratzen noch feucht vom Urin des Vorgängers sind, wo die Toiletten keine Türen haben, nichts, wo jeder sehen kann, was los ist, oder bei den Duschkabinen das Gleiche in Grün, wo Bedienstete sich gegenüber den Obdachlosen verhalten wie Herrenmenschen und man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass man als Obdachloser wie als Mensch wahrgenommen wird, sondern wie ein Stück Dreck, wie ein Stück Vieh. Und das ist in sehr vielen Notunterkünften so.
Heute noch?
Auch heute noch. Und insofern kann ich nur jedem abraten, sich unterbringen zu lassen in ein Mehrbettzimmer. Stellen Sie sich mal vor, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, Sie sind gerade frisch obdachlos geworden und das Amt weist Sie ein in ein Mehrbettzimmer. Sie liegen dort auf einem Fünfbettzimmer mit vier anderen zusammen. Der eine ist ein nasser Alkoholiker, der trinkt seinen Wodka aus einer Plastikflasche, wo eine Limo eigentlich drin ist, ne, damit niemand sieht, was drin ist. Der andere ist ein Junkie, der drückt sich dann im Bett, bei der Decke, wenn sie oben drüber ist, dann die Spritze. Dann ist jemand drin, der hat schwere psychische Probleme, unbehandelte Psychosen, der hat Wahnanfälle, wo sie vielleicht denken müssen, dass der im nächsten Moment ihnen das Messer in den Leib rennt. So ähnliche Erfahrungen hat auch mal Günter Wallraff erleben dürfen in Hannover 2009.
Als er diese Reportage unter Null vorbereitet hat, mit ihrer Hilfe.
Genau. Und dann ist natürlich noch einer dabei, der glücksspielsüchtig ist, der ihnen am liebsten noch die Schnürsenkel von der Schuhen klauen würde, um diese dann zu verhökern. Und dann kommen sie dazu. Wie würden sie sich dann fühlen? Deswegen bin ich dafür, dass man Einzelzimmer oder maximal zwei Bettzimmer obdachlosen Menschen anbieten sollte und weggehen sollte von den Großraumzimmern mit Mehrbettbedarf, weil diese meiner Ansicht nach menschenunwürdig sind. Jeder Mensch hat das Recht auf Privatsphäre, auf Schutz und Sicherheit und das ist in solchen Unterkünften nicht gewährleistet.
Also ich versuche mich nochmal in die Situation von damals Sie hatten ja sozusagen auch dann damit dann sehr aktuelle Gründe, weshalb Sie ständig die Drogen suchten. Wie haben Sie das finanziert? Wie ging das? Ich meine, wovon haben Sie gelebt? Kokain ist sehr teuer.
Ja, ich habe das Koks ja eigentlich nur genommen, zum Schluss 2 Gramm am Tag, und das ist heftig, um die Kindheit, die Jugend zu vergessen, zu verdrängen. Und finanziert habe ich es dadurch, dass ich einmal im Monat für meinen Dealer nach Frankfurt am Main hingefahren bin. Dort gab es jemanden, den habe ich einmal im Monat aufgesucht. Dann bekam ich ein Päckchen, habe dann das Geld demjenigen gegeben. Mit in diesem Päckchen waren dann alle Drogensachen drin, die mein Dealer in Mannheim haben wollte. Ich bin dann nach Mannheim zurück mit dem Zug, habe ihm das Päckchen gegeben und dann bekam ich meine Wochenration bzw. meine Monatsration Koks quasi als Entgelt dafür, dass ich diesen Dienst gemacht habe. Ich habe abgelehnt, Drogen an andere Personen zu verkaufen, sondern habe es wirklich nur für mich getan.
Also Sie haben versucht, wenigstens nicht noch irgendwelche Kinder anzuwerben?
Um Gottes Willen, nein, niemals.
Und kriegten Sie damals Sozialhilfe? Haben Sie irgendwie einen Tagessatz gekriegt?
Ja, ich habe damals Tagessätze oder Wochensätze bekommen. Das ist zum Beispiel den ganzen Monatssatz, zum Beispiel heute Hartz IV, 409 Euro. Das müssen Sie dann teilen durch die Anzahl der Tage eines laufenden Monats und dann kommen Sie auf den Tagessatz. Und den habe ich damals bekommen oder auch nicht.
15 Mark oder so am
Tag. Ja, sowas, ja.
Sie haben sich da so durchgeschlagen, ein paar Jahre, immer mit den Drogen und immer mit Ihren Transportdiensten. Und wahrscheinlich ist vieles davon auch versunken durch die starke Drogenabhängigkeit. Jedenfalls sind Sie dann auf einen Tiefpunkt gekommen, wo Sie, glaube ich, auch wirklich ernsthaft Selbstmord überlegt haben.
Ja. Es war Ende November 1989 in Mannheim, da stand ich auf der Kurpfalzbrücke, die in Mannheim so ein zentraler Punkt ist, und habe mir überlegt, soll ich jetzt von der Brücke springen? Weil ich war ausgemergelt, ich war körperlich am Ende, psychisch auch und abgemagert und eigentlich nur noch von den Drogen gezeichnet. Und da habe ich tatsächlich mal an Selbstmord gedacht. Und ich habe es dann nicht gemacht und habe dann den richtigen Entschluss gefasst. Ich bin dann nach Heidelberg gefahren, ins psychiatrische Landesklinikum, und habe dort um Entzug gebeten. Ich konnte dort dann Entgiftung machen und wurde dann von dort aus in eine stationäre Einrichtung nach Heidelberg verlegt. Und dort hat in Heidelberg dann eine stationäre Therapie begonnen, die insgesamt ein halbes Jahr ging, die ich auch brauchte, die nötig war. Und bin heute noch dankbar, dass ich diese Menschen fand, dass die mir geholfen haben, dass ich da absolut seitdem clean bin.
Die waren gut, ne? Die waren auch gut und anständig, ja, und sehr freundlich,
ja,
zu Ihnen.
Ja, vor allem haben sie auch erkannt, wenn sie mich jetzt nach der Entgiftung, nach 14 Tagen wieder rausschicken, nach Mannheim zurück, dann verfalle ich wieder, dann geht es wieder sofort wieder gleich los. Und deswegen war es wichtig, dass ich sofort in eine stationäre Therapie kam und dann dort auch ein halbes Jahr bleiben durfte.
Und das hat im Grunde genommen schon eingeleitet, dass Sie anfingen, sich richtig mit Ihren persönlichen Dramen, ja, zu beschäftigen.
Ja. Also für mich war es klar, dass diese ganze Suchtproblematik der Auslöser war eigentlich die Kindheit und die Jugend, die ich hatte. Und ich glaube, als ich dann clean war, als ich dann frei von den Drogen war, als mein Kopf vor allem frei war und mein Körper auch davon entfernt war, habe ich dann zum ersten Mal auch die Gelegenheit verspürt, mich doch mal mit der ganzen Sache zu beschäftigen.
Wir kommen darauf auf jeden Fall. Mhm. Als Sie da rauskamen und tatsächlich clean waren, da müssen Sie sowas wirklich wie Lebensfreude empfunden haben. Also die Kapitelüberschrift lautet: Im Osten geht die Sonne auf.
Ja.
Das,
ja,
soll heißen, Sie sind damals dann nach Osten gewandert, ja, in die neuen Bundesländer. Ja. Aber es klingt ja trotzdem nach Aufbruch und nicht,
ja,
nur...
Sie müssen sich mal vorstellen, im Sommer 1990 komme ich frei von Drogen, auch Nichtraucher geworden seitdem, und gehe aus der Einrichtung raus, habe einen Rucksack bei mir und bin zum ersten Mal in meinem Leben komplett frei von allem. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, im Osten fällt die Mauer, bei mir ist sie jetzt auch gefallen. Ne? Also jetzt mache ich rüber in die frühere DDR und will einfach mal was ganz anderes, was ganz Neues sehen, will einfach mal einen ganz neuen Schritt tun. Und dann bin ich schrittweise rüber in die neuen Bundesländer und es war wunderschön. Also ich habe gedacht, ich tauche in eine Welt ein, die liegt 30 Jahre zurück. Ich kam mir vor wie ein Kleinkind, das plötzlich in einer neuen Welt stand. Also es war ein wunderschönes Gefühl, in einer ganz neuen Umgebung zu sein und überhaupt nicht konfrontiert mit den alten Erinnerungen und alten Erfahrungen.
Ja, Sie schreiben auch, alles war friedlicher und langsamer und leerer und die Straßen waren älter. Und das Interessante finde ich, dass Sie ganz bewusst beschlossen haben, Sie wollen Berber werden.
Ja.
Also Sie wollen Tippelbruder werden. Sie schreiben, ich würde Berber werden, gar nicht mal, weil ich keine Alternative sah. Ich wollte Berber werden. Berber, das hieß für mich weiter wandern, wenn mir danach der Sinn stand, bleiben, wenn ich es wollte.
Das war's. Also ich habe vielleicht nie dran gedacht am Anfang, als ich auf die Straße bin, dass es so lange dauert, hatte ich nicht gedacht. Aber ich wollte einfach frei sein. Ich wollte einfach wie ein Berber oder fast auch wie so ein Nomade oder ein Eremit, ne, einfach mal umherziehen und habe durch das, weil ich ja auch in jungen Jahren mit Sintis in Berührung kam, auch das Gefühl, dieses Leben mal auszukosten. Ne?
Und, das heißt, es gab richtig da auch eine Zeit, wo das schön war.
Oh, herrlich. Die 1990er Jahre, das war das schönste Jahrzehnt in meinem ganzen Leben. Das war pure Freiheit. Das war frei sein in höchster Vollendung, wo ich dankbar bin, dass ich überhaupt dieses Jahrzehnt mal erleben durfte.
Ich wollte Sie bitten, mal eine Passage aus Ihrem Buch zu lesen, wo Sie da so ein bisschen Ihre Gefühle schildern.
Ja, aber draußen schlief ich nicht nur, weil es da, wo ich war, keine Notschlafstellen gab. Es gab Nächte, in denen ich alleine unter dem Himmel sein wollte, in denen ich erleben wollte, wie sich die Dunkelheit zurückziehen musste, weil der nächste Tag nahte, angekündigt von einem Konzert unterschiedlichster Vogelstimmen. Wenn mich die ersten von ihnen morgens um 3 oder 3:30 aus dem Tiefschlaf holten und ich ihnen eine Weile mit geschlossenen Augen zuhörte, spürte ich ihren Gesang durch mich hindurchströmen. Ein Gesang, der alle harten und schwarzen Klumpen wenigstens für diese ersten Morgenstunden dieses einen Tages in mir auflöste und die in mir festgewachsene Traurigkeit fortspülte.
Ja, das ist Schönheit und Glück pur.
Ja, absolut. Ja. Ich kann nur sagen, es war der goldene Schritt, diesen Weg getan zu haben. Nicht wieder gleich zurück nach Mannheim, sondern erstmal raus in die Welt und ja, einfach mal die Freiheit genießen.
Also Ihre Augen blitzen jetzt noch, wenn Sie davon erzählen. Es ist offenbar wirklich eine wunderschöne Erfahrung für Sie gewesen. Gibt es eigentlich viele Obdachlose, die diese Erfahrung, also diese positive Seite auch bewusst erleben?
Ja, also ich bin nicht der Einzige. Ich habe damals, als ich auf die Straße gegangen bin, viele Obdachlose, vor allem ältere Obdachlose kennengelernt, mit denen ich ja dann auch befreundet war, wie meine Brüder waren die. Und für die war das auch dieses Herumziehen, dieses Herumreisen, das war so schön, das war so, ja, so abwechslungsreich, dass man da schon den Hut vor diesem Leben vor Respekt ziehen tut.
Sie haben sich eine Musik gewünscht?
Ja.
Die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben, ist das Lied »Weil du bist, wie du bist« von der Gruppe Engelblut.
Ja.
Das ist keine so bekannte Gruppe, die ist aus Hof in Bayern.
Ja.
Was hat es mit dieser Gruppe auf sich? Warum haben Sie sich dieses Lied gewünscht?
2007 war ich in Hannover gewesen und da haben mich 4 junge Männer verfolgt mit Messern und Schlagringen und wollten mich abziehen. Ich war damals zum Zeitpunkt, ja, wie gesagt, obdachlos und hatte nichts außer den Rucksack und so weiter.
Die wollten den Rucksack?
Ja, die wollten meinen Rucksack, die wollten alles, was ich habe, sind mir hinterhergegangen. Und dann kam plötzlich, als es kurz wirklich davor war, dass die mich abgestochen hätten, ne, denn davor war es.
Also Sie waren in Todesangst?
Ich hatte ja, natürlich. Und keiner von den Passanten hat mir geholfen. Und das war tagsüber, sonntags, ne, die Straßen waren voll.
Und Sie waren Mitte 40, ne?
Ja.
Anfang Mitte 40.
Mhm. Und dann kam ein Rocker von den Hells Angels mit Jacke an, alles, also sofort erkennbar. Und ich habe mir erstmal gedacht, Gott, Brox, jetzt geht dir das aber richtig an den Kragen, ne? Und dann ganz im Gegenteil, der Mann hat dann die Sache geklärt. Die sind dann weggerannt.
Der hatte genug Muskeln, der hatte Statur.
Der hat also kurz mal durchgegriffen, hat da 2, die am übelsten da gepöbelt haben, denen hat er erstmal 2 Ohrfeigen gegeben und dann war die Sachlage erledigt. Dann sind die gegangen, da hat der Mann dann zu mir gesagt, du brauchst keine Angst haben. Dann hat er mich noch zu sich gebeten, an so eine Eckkneipe war das, ne? Und Sansibar oder wie die hieß, und dann bekam ich da Essen und Getränke, also ich wurde eingeladen alles und nach einer halben Stunde bin ich gegangen und das Kuriose ist, dass in der gleichen Übernachtung, in der ich in Hannover rein bin, 2 von diesen 4 Typen dort gesessen haben und es war mucksmäuschenstill.
Die haben sich dafür nicht mehr getraut.
Nein, ich bin diesem Rocker absolut dankbar und dann ist das Buch erschienen, meine Biografie. Und dann hat ein Rocker von den Hells Angels in Hof an der Saale dieses Buch gelesen, war so beeindruckt davon. Da hat der Mann mir eine CD geschickt von einer Gruppe, die mit dieser Gruppe wohl zusammenhängt, und also Engelblut. Und das ist so ein wunderschönes Album mit einer herrlichen Melancholie. Da habe ich gedacht, da muss ein Lied gespielt werden. Das ist so wunderschön.
Also, auf den Wunsch von Richard Brox hören wir jetzt von Engelblut, weil du bist, wie du bist.
Kern. Deine Aura strahlt wie der schönste Stern, ständig bei der Sache mit deinen Gedanken. Viele haben dir einiges zu verdanken, versuchst es immer gerecht zu sein. Lässt deine Freunde in der Not nicht allein, immer den Drang.
Weil du bist, wie du bist, die Gruppe Engelblut. Und gewünscht hat sich diese Musik Richard Brox. Er hat den Bestseller geschrieben, Kein Dach über dem Leben. Sie hören den Talk auf NDR Info. Richard Brox, finden Sie sich ein bisschen wieder in dem Menschen, der da in dem Lied beschrieben wird?
Ja, es ist so. Ich bin ja auch für Gerechtigkeit und bin auch dafür, dass man Schwachen unbedingt helfen soll. Und da spielt es keine Rolle, wer der Schwache ist, aber jeder, der in Not ist, hat Hilfe verdient und muss sie auch bekommen. wir sind alle geboren worden, weil wir ein Geschenk für das Leben sind, weil jeder von uns eine Bedeutung hat, leben zu dürfen. Und dies ist auch was mit Würde und hat was mit Respekt zu tun. Liebe Leute, egal wo ihr seid, schert nicht alle über einen Kamm. Wir alle haben das gleiche Recht auf Leben, auf Würde und Respekt.
Ja, und Sie haben die Erfahrung selber auch mit diesem Hells Angel-Mann gemacht. Die haben ja den Ruf, brutal zu sein, und der Mann hatte ein Engelherz in
absolut
sich und hat ihnen das Leben gerettet.
Genau, da bin ich dankbar, sonst würden wir heute hier nicht sitzen.
Sie haben beschlossen, Berber zu werden. Damals, da waren Sie 26 Jahre alt, und das war schon so ein Gefühl, bloß keine Bindung. Bloß keine Einbindung, das führt nur zu furchtbaren Schmerzen und Verletzungen. Woher kam dieses Gefühl?
Weil ich als Kind sehr viele Entbehrungen erleben musste, war in mir das Gefühl, ich hatte ja nie richtig ein Elternhaus, ich hatte nie richtig Geschwister, obwohl es das gab. Ich habe nie richtig Freunde gehabt, als ich ein Kind war, weil ich ja nie richtig irgendwo war. Und ich wollte, als ich dann anfing, umherzuziehen, niemandem das gleiche Gefühl geben. Also ich wollte nie eine Familie haben, ich wollte nie Kinder haben, ich wollte nie eine feste Beziehung haben, weil ich immer Angst hatte, dass ich diesen Menschen ähnlichen Schaden zufügen konnte, wie den ich erlebt habe. Und das wollte ich nicht.
Das heißt, in Ihrem Gefühl war es gar nicht die Angst, selber wieder so stark verletzt zu werden, sondern es war mehr die Angst, andere so stark zu verletzen.
Ja, ich wollte das nicht. Ich wollte niemandem das zufügen, was ich erlebt habe.
Und Sie haben ja auch einmal eine Frau kennengelernt. Sie haben dann versucht, so ein bisschen Frauen über Anzeigenblätter kennenzulernen. Und da sind Sie einmal Vater geworden.
Ja, und das auch ein bisschen kurios. Ich habe mit ihr eine feste Beziehung gehabt. Alles lief gut. Und ich habe jetzt gesagt, ich möchte kein Kind haben. Und da hat sie gesagt, ja, mach dir keine Sorge, da passiert schon nichts. Ne? Und dann war sie plötzlich um 3,5 Monate schwanger. Ne? Ist sie nach 3,5 Monaten gekommen und hat gesagt, du, ich bin schwanger. Und es war eigentlich für mich fast wie ein Schock, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, jetzt geht der Albtraum der Kindheit hier weiter.
Sie konnten das nicht ertragen?
Nee, es war...
Sie sind dann auch geflüchtet, bevor das Kind kam?
Ja.
Die arme Frau.
Ja gut, ich meine, sie kam aus wohlhabendem Elternhaus, aus der früheren DDR. Die Eltern waren dort sehr angesehen in der Gesellschaft, und insofern hat sie das verstanden und sie hat es auch eingesehen, dass es von ihren Fehler war, mich auf diese Art zu überrumpeln.
Und haben Sie heute da irgendeinen Kontakt? Wissen Sie, was aus der Frau und dem Kind geworden ist?
Ich habe zum Geburtstag von meiner Tochter und regelmäßig zu Weihnachten, zu Ostern immer Geldgeschenke gemacht. Ich war entbunden von weiteren finanziellen Verpflichtungen, weil die Eltern sehr wohlhabend da waren. Aber der Kontakt ist nicht da. Also sie will es auch nicht haben und ich möchte auch nicht. Aber ich weiß, dass das Kind mittlerweile studiert und geht einen guten Weg. Da bin ich glücklich, dass es so ist. Und ich habe auch Fotos von ihr schon gesehen und sie sieht mir doch ein wenig ähnlich.
Aber es war jedenfalls diese Erfahrung, dass Bindung grundsätzlich mit Schmerz verbunden sind und dass Kindheit, überhaupt Kind sein, grundsätzlich mit Schmerz verbunden ist. Und das ist ja sehr eng gebunden an die Situation in Ihrer Wohnung, in der elterlichen Wohnung. Und in dieser Wohnung war, das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ein Zimmer hatte Ihre Mutter, ein Zimmer hatte Ihr Vater. Wo waren Sie?
Ja, ich habe entweder mal bei meinem Vater geschlafen oder bei meiner Mutter geschlafen. Ich habe ja kein eigenes Zimmer gehabt. Ich habe im Flur, der langgezogen war, so circa, glaube ich, 7 Meter Länge hatte er. Da gab es dann auf der einen Seite eine Nische drin, was eigentlich eine Abstellkammer war. Ne? Aber in dieser Nische war dann mein Bett, mein Kinderbett. Ne? Und da habe ich dann gepennt, geschlafen. Und wenn ich mal doch ganz einsam war oder die Nähe meiner Eltern haben wollte, dann habe ich mich entweder bei meiner Mutter ins Bett gelegt, bei meinem Vater. Aber im Grunde was Eigenes habe ich nicht gehabt.
Also dieses Kind, muss ich mir jetzt da vorstellen, alleine auf irgendeiner Clubcouch in diesem, ich glaube, Sie schreiben, langen Flur.
Ja, ein langer Flur war es, 7 Meter Länge. Und unterm Bett, unter der Couch, war so ein Kasten, wo meine Spielsachen drin waren, was man als Spielsachen nennen konnte. Ne? Aber ansonsten war da nichts. Ne? Es war die pure Trostlosigkeit.
Und man hat so den Eindruck, wenn man das liest, dass die Türen zu den Zimmern oft zu waren.
Ja.
Dass sie oft in diesem Flur vollständig vor sich hin vegetierten.
Ja, es war absolute Kälte. Also es gab ja auch keine Heizung. Es gab nur in einem Zimmer eine Heizung. Die anderen Räume waren unbeheizt. Und im Winter war das natürlich schon kalt. Also ich habe im Flur so manche Nacht gefroren, und zwar innerlich und äußerlich.
Ich wollte Sie bitten, noch mal eine Passage, die von Ihren Nächten in diesem Flur handelt, zu lesen.
Ja, ich schlief nicht nur ungern im Flur, ich hatte oft sogar furchtbare Angst davor, denn ich wurde dort regelmäßig Zeuge von etwas, das ich nicht verstand und das einzuordnen mir niemand half. Ich fuhr aus dem Schlaf hoch, weil ich aus Vaters Zimmer einen Aufschrei gehört hatte, durchdringend lang. Meine Mutter öffnete ihre Tür und lief hinüber. Mich, der ich zitternd im Bett lag, beachtete sie nicht. Sie redete auf meinen Vater ein und ich hörte ihn erzählen, dass er sie wieder gesehen hätte. Menschen, die sich in Reihe und Glied aufstellen mussten. Elendsgestalten allesamt. Greise und Kinder und Frauen, die ihn anschauten, weil mit Gewehren auf sie gezielt wurde. Sie krümmen sich, als die Schüsse fallen, schluchzte er. Sacken zusammen, ein Kind ist nach vorn gelaufen, nicht getroffen, durchladen, Gewehre krachen, Kopf zerfetzt. Zerfetzt sogar, sagte er, und nochmals, mehrmals zerfetzt. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn ich als Kind diese und ähnliche Sachen gehört habe, auch von meiner Mutter, und ich als 4-5-jähriger Junge gar nicht kapiere, was da los ist, was das ist, und die mir auch keine Fragen beantworten, was das in mir dann auslöst. Ich habe oft gedacht, ich bin in einem Horrorhaus, weil die mir so viele in ihren Albträumen, die sie da geschildert haben, so viele Sachen erzählt haben. Und ich ja nie eine Antwort bekommen habe, erst viel später wusste, was los ist, durch die Antworten, die ich dann bekam, dass ich gedacht habe, ich drehe da durch. Ne? Und das war vielleicht der Grund, weshalb ich als Kind dann eben ein anderes Leben führte als alle anderen. Ne?
Ja, Sie haben sich ja dieser Geschichte ganz lange überhaupt nicht stellen können. Mhm. Weder Ihren Kindheitserfahrungen noch der Frage, was eigentlich mit Ihren Eltern los war. Und erst als Sie dann schon bekannter wurden und sich Günter Wallraff an Sie wendete, ich hatte den Eindruck, Günter Wallraff hat Sie richtig ermutigt, sich dieser Kindheitsgeschichte zu stellen. Aber das war dann schon, wann war das?
Das war 2013, als Günter Wallraff zu mir mal gesagt hat, dein Leben, was du mir alles so erzählst, das klingt so interessant und gleichzeitig unglaublich.
Und Sie haben dann, als Sie anfingen, sich dem zu stellen, als das kam, das war ja eigentlich in den letzten 7-8 Jahren, ist das erst passiert. Ja. Also da waren Sie ja schon um die 50 rum. Da haben Sie dann jemanden gefunden, der Dirk Kestel, der das mit Ihnen richtig recherchiert hat. Und auf was sind Sie denn gestoßen bei Ihren Eltern? Beide hatten Albträume.
Ja,
also, beide haben geschrien im Schlaf. Ja. Beide waren eigentlich nicht fähig, sie aufzuziehen.
Ja, die waren überhaupt nicht fähig, mit Kindern überhaupt umzugehen, obwohl sie lieb im Umgang mit Kindern sehr lieb sein konnten. Aber ich bin da Dirk Kestel dankbar, dass er die ganzen Recherchen gemacht hat. Und dann ist halt herausgekommen, die Sachen, die meine Mutter mir am Sterbebett erzählt hat, die von meiner Oma kommen, von meinem ältesten Bruder und die Sachen, die ich mitbekommen habe als Kind, aber nie verstanden habe, was da los ist.
Und was war das jetzt auf beiden Seiten? Was war da
also,
los?
Also bei meinem Vater ist herausgekommen, dass er Deserteur war.
Im Zweiten Weltkrieg?
Ja.
Also er kam an die Front also als ganz junger Mensch wahrscheinlich.
Ja, er kam mit 14 Jahren zur Reichsarbeiterjugend, oder wie sich das nannte da, musste dann Arbeit leisten.
Reichsarbeitsdienst.
Ja, weil er bei der HJ alles verweigert hat. Er hat sich also in allem quergestellt gegen dieses System. Dann wurde er immer wieder bestraft, wurde vor Gerichte gestellt. Zum Beispiel hat man ihn dann nach Ungarn geschickt. Da war er damals, glaube ich, 16 Jahre sowas. Und hätte er dann für die Wehrmacht kämpfen müssen. Und da fing das Ganze übel an, dass er immer wieder dort desertiert ist, abgehauen ist. Wurde dann mehrfach bestraft. Und das Endergebnis war, ich gebe mal ein Beispiel, da war er bei einem Schießkommando dabei, musste mit der Waffe auf Menschen schießen, die mit dem Rücken gegen die anderen gelehnt waren. Es waren überwiegend Frauen und Kinder, hauptsächlich jüdischen Ursprungs. Und dann hat er die Waffe niedergelegt, gesagt, er schießt nicht auf Menschen, er ist Pazifist. Und hat sich zu diesen Menschen hingestellt.
Ihr Vater ist eigentlich ein absoluter Held.
Tja, so ist er dann auch später von den Amerikanern behandelt worden.
Ja, aber er ist 4 oder 5 Mal verurteilt worden wegen Fahnenflucht.
Ja, er ist wegen Fahnenflucht, wiederholter Fahnenflucht und so weiter mehrfach verurteilt worden. Die letzte Verurteilung war Ende 1944. Er kam damals ins Wehrmachtsgefängnis nach Linz in Österreich. Dort hat man ihm attestiert von höchster Stelle, dass er zu allem unfähig ist, dass er untauglich ist, dass er unfähig ist, Deutscher zu sein. Er wurde zu einer längeren Haftstrafe verurteilt, bei verschärften Bedingungen und so weiter. Das hat alles Dirk Kestel herausgefunden. 1945, wenige Wochen bevor die US-Streitkräfte dann in Österreich einmarschiert sind, ist dieses Wehrmachtsgefängnis geräumt worden. Und die Inhaftierten, die dort alle unwillig waren, Deutscher zu sein oder für das Vaterland ihr Leib und Seele zu geben, wurden dann wie mein Vater die letzten Wochen ins KZ Mauthausen geschickt zur Vollstreckung der Todesstrafe. Was blieb noch anderes übrig?
Und da ist er befreit worden.
Gott sei Dank, ja.
Da ist er befreit worden.
Da war er
worden.
3 Wochen dort.
Aber sie haben ihn eben so furchtbar misshandelt, dass er an den Misshandlungen sein Augenlicht verloren hat. Also Sie haben Ihren Vater nur blind gekannt.
Ja, ich habe meinen Vater nur blind gekannt. Also es wurden dann medizinische Versuche bei ihm gemacht, an den Augen und so weiter. Das hatte zur Folge, dass dann viele Jahre später ihm zuerst das eine und das andere Auge ausgeschabt werden musste. Aber er wurde bei den Amis befreit dann, Gott sei Dank. Und da existiert sogar noch ein Foto vom Tag der Befreiung. Das ich vom United States Holocaust Memorial Museum in Pennsylvania in den USA herausgezogen habe, aus deren Internetseite.
Das ist ja großartig. Ja.
Mein Vater wurde dann dort als Held gefeiert. Bei den US-Streitkräften in Heidelberg war er für einen der ranghöchsten Offiziere Chauffeur und das mit Uniform. Und ich meine, wenn ein Deutscher sowas ist, dann ist der schon. Ne? Dann hat er dann auch später meine Mutter kennengelernt.
Sie haben einen schwer kranken, schwer traumatisierten Menschen, der einfach auch als so junger Mensch schon so erwischt wurde von denen. Er war eben nicht 30, er war eigentlich selber noch.
Er war 17 Jahre alt.
Er war einfach blutjung und er ist immer wieder geflohen. Und von Ihrer Mutter müssen Sie jetzt aber auch noch mal ein paar Worte berichten. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwer.
Ja gut, ich lasse die schlimmsten Sachen lasse ich raus. Bei meiner Mutter war es so, ihre leibliche Mutter ist Jüdin. Der Großvater von ihr war Rabbi. Sie kommt aus Katowice in Polen. 1942, also bei der Geburt ihres jüngsten Bruders, ist die leibliche Mutter verstorben am Kindsbett. Ihr Vater hat dann das Kindermädchen geheiratet, als die Nazis an die Regierung kamen.
Der katholische Vater hat das katholische Kindermädchen geheiratet und alle seine Kinder inklusive ihrer Mutter taufen lassen. Ja. Und das hat ihr das Leben gerettet.
Ja.
Also sie kam als Zwangsarbeiterin nach Deutschland.
Ja, 42.
Und Gott sei Dank haben die Nazis zu keinem Zeitpunkt kapiert, dass sie Jüdin war. Mhm.
Ja. Meine Mutter kam dann als Zwangsarbeiterin nach Kassel.
Und dann ist sie da geflohen.
Dann ist sie geflohen, 1943 geflohen. 1944 wurde sie dann in Leipzig von der Gestapo festgenommen, weil sie Sabotageakte in einer Gruppe mitmachte, um da was zu bewirken. Dort hat man sie dann rübergeschickt ins KZ Ravensbrück mit dem Hinweis zur Vollstreckung der Todesstrafe.
Beide Eltern von ihnen waren eigentlich zum Tode verurteilt.
Ja. Ja.
Beide?
Ja.
Und dann wurde sie 1945 in Ravensbrück befreit und ist in Deutschland geblieben und bei der amerikanischen Armee hat sie gedolmetscht und da haben sich ihre Eltern kennengelernt.
Genau. Das.
Aber was ich so erstaunlich finde, Richard Brox, ist, ihre beiden Eltern waren über einen großen, entscheidenden Lebensabschnitt immer gezwungen zu fliehen. Sie sind ständig geflohen. Und dieses Muster findet sich eigentlich in ihrem Leben auch.
Ja, ich habe vielleicht zu viel von ihnen mitbekommen. Flucht oder getriebener zu sein. Ich glaube, dass das irgendwie von meinen Eltern irgendwie rübergegeben worden ist.
Nach dem jüdischen Gesetz sind sie jüdisch. Mhm. Ihre Mutter hat eine jüdische Mutter. Sie haben sogar einen Rabbiner in der Familie. Was bedeutet Ihnen das heute?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein Stolz darauf bin, diesen Hintergrund zu haben. Also ich bin froh, dass ich weiß, dass ich Jude bin. Ich habe einmal das Glück gehabt, 1995, da war ich in Berlin. Da habe ich Kontakt zur jüdischen Synagoge in der Joachimsthaler Straße gesucht. Aber im Grunde war ich immer alleine. Also, weil meine Mutter hat mir eines gesagt am Sterbebett, der letzte Satz, den sie gesagt hat, der prägt sich heute bei mir noch im Kopf ein. Sag niemals, dass die Jude bist, sie schlagen dir den Schädel ein.
Wie furchtbar.
Das war der letzte Satz.
Und wie schön, dass Sie heute doch so am Mikrofon sagen, ich bin Jude und ich bin stolz darauf. Ja. Das ist doch auch wieder Trost, oder?
Natürlich.
Wir machen jetzt einen großen Sprung. Mhm. Ganz früh waren Sie ein Kind, das nicht klar kam. Sie wurden dann, das sparen wir in diesem Gespräch auf, in x Heime gesteckt. Mhm. Auch da war es so, dass Sie eigentlich unheimlich viel Brutalität erlebt haben. Also Schläge, tagelanger Essensentzug. Das ist ja in den letzten Jahren in Deutschland ein großes Thema geworden. Sie haben das alles erlebt. Sie haben den sexuellen Missbrauch sehr massiv erlebt. Sie sind immer wieder, wenn Sie in die Schule gingen, auch aus der Schule abgehauen. Dann wurden Sie wieder in Heime gesteckt. Also diesen Part schenken wir uns jetzt einfach. Das Interessante ist, trotz einer völlig verkrachten Schulkarriere, ich glaube, Sie waren unterm Strich, waren Sie wie lange in der Schule?
Höchstens dreieinhalb Jahre.
Ja, und haben wahrscheinlich auch nicht übertrieben gut lesen und schreiben gelernt.
Nee, ich darf Ihnen mal ein Beispiel geben, als die mich mit 6 Jahren in die Schule eingeschult haben, sprach ich kein Wort Deutsch. Bei mir zu Hause, meine Eltern sprachen entweder nur Amerikanisch, Polnisch oder Jiddisch. Aber von diesem Tag an haben meine Eltern Deutsch mit mir geredet. Und meiner Mutter fiel es besonders schwer, weil sie kannte ja kaum Deutsch. Und ihr Deutsch hörte sich immer so eine Mischung zwischen Polnisch, Jiddisch und dann
ein paar hochdeutschen Brocken.
Ja, ja.
Und trotzdem haben Sie es geschafft, ein ganz bekannter Blogger zu werden mit einer ganz bekannten Internetseite.
Ohne Wohnung minus wasnun.blogspot.de.
Richard Brox, ohne Wohnung, wasnun.de. Das müssen Sie erzählen. Wie kommt ein Obdachloser aufs Internet?
Ja, das war zufällig 1999. Ich war damals in Berlin gewesen. Es war Herbst, November. Ich musste tagsüber aus der Notübernachtung in der Franklinstraße, musste ich raus. Und dann fing es an zu regnen. Es war richtig schmuddeliges Wetter. Es war kalt. Ach ja. Auf der einen Seite habe ich einen Internetcafé gesehen, aber keine Ahnung, was das ist. Und da stand nur die Stunde 50 Pfennige damals. Und da habe ich in die Tasche gelangt und habe gedacht, Mensch, klasse, ich habe noch 1,50 Mark. Da setze ich mich jetzt rein. 3 Stunden bin dann trocken und warm, wenn ich wieder rauskomme, ne? Und da war so ein riesengroßer Raum mit Dutzenden von Sitzplätzen. Und da war so ein junger Kerl am Tresen, Student war das. Ne? Und da habe ich dem das geschildert, was ich bin und so weiter. Dann hat er gesagt, lass dein Geld stecken. Da hinten sitzen ein paar Jungs ganz hinten. Da gehst du hin, die lernen dir ein bisschen was. Weil du kannst nicht so da sein, musst was tun. Und dann bin ich halt da hinten hin. Da wussten die schon, wie ich heiße, haben sie mich mit Richard begrüßt. Und da habe ich mir gedacht, wissen die, dass ich Richard heiße? Ne? Ich habe es auch nur dem da vorne erzählt. Ne? Und da hat er denen eine E-Mail geschickt. Ne? Und da war ich also schon angekündigt. Das waren also 6 Leute und einer davon war der Professor, der war ein bisschen älter.
Das Ganze waren Leute vom Chaos Computer Club.
Ja, Wahnsinn. Da haben die mir erzählt. Man bedenke, ich war noch nie an einem Internet gesessen, gar nichts, null Ahnung. Und dann setze ich mich dahin. Da sagt der eine, der Professor, wir sind vom Chaos Computer Club. Und da habe ich im Stillen gedacht, ja, klar, alles klar, Chaos pur. Und jetzt setz dich mal dahin, bist herzlich willkommen, aber du musst was tun, das lernen wir dir. Gell? Und da hat er gesagt, jetzt nimmst du erstmal die Maus in die Hand. Und dann gucke ich ihn erstmal entgeistert an, denke mir, was ist das für einer? Muss ich da jetzt irgendwo eine Maus da mir suchen und eine Maus da fangen? Ne? Oder so. Und so fing es an. Dann hat er mir eine E-Mail-Adresse eingerichtet bei web.de, der Kurpfälzer Wandersmann. Da habe ich dann meine erste eigene Internetseite bekommen, der Kurpfälzer Wandersmann.
Kostenlos?
Ja, ja, bei bbworld.de.
Und dann haben Sie eigentlich angefangen, Ihre Erlebnisse aufzuschreiben.
Ja.
Und dann haben Sie auch angefangen, Unterkünfte zu beschreiben und daraus hat sich das entwickelt, dass Ihre Seite eigentlich total wichtig wurde für Obdachlose. Ja. Irgendwo sprach er sich rum, da bewertet einer Unterkünfte, da schreibt einer, wo gibt's in der Stadt was.
Ja, es war dann also so, ich habe dann angefangen mit einem Tagebuch. In diesem Tagebuch habe ich schon meine Erlebnisse reingesetzt, die ich so in den obdachlosen Unterkünften hatte. Dann habe ich festgestellt an dem Besucherzähler, dass der immer weiter steigt. Ich habe Nachrichten bekommen, alles. Der ist dann weiter ausgebaut. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass ich viel mehr anbieten kann aus meinem Wissen heraus und habe das dann einfach so entwickelt, dass ich zum Schluss mehrere Internetseiten hatte und die alle gefüllt waren mit Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, aber auch der Suchtkrankenhilfe. Und mittlerweile ist es so, dass ich ja auch mehrfach nominiert worden bin für verschiedene Preise und alles und einfach glücklich bin, dass ich zum Sprachrohr der Obdachlosen geworden bin und ich eigentlich der erste Blogger war in Deutschland, der eine Internetseite schuf von Betroffene für Betroffene.
Aber es kam auch jetzt nicht von nichts. Sie haben, das habe ich in Ihrem Buch begriffen, Sie haben Ihr Leben lang als Obdachlose einfach auch wahnsinnig viel gelesen. Sie haben sich irgendwie das Lesen beigebracht. Wie ging das denn?
Ja, das war als Kind. Ich habe als 10-Jähriger zum ersten Mal ein Buch in die Hand bekommen. Und dann bin ich so leidenschaftlicher als Kind, so leidenschaftlicher Leser geworden. Und,
erinnern Sie noch, welches Buch das war?
Ja, ja, das erste Buch, was ich da gelesen habe, war von Johannes Mario Simmel. Es muss nicht immer Kaviar sein. Und es war so fesselnd geschrieben, ne, dass ich von dem Moment an, gell, dass ich dann auch Jules Verne habe ich gelesen, Edgar Allan Poe als Kind und so. Ne. Und im Laufe der Zeit ist es halt so gewesen, dass ich dann immer wieder Bücher gelesen habe, dass ich dann mir quasi das Lesen, das Rechtschreiben und so weiter alles angeeignet habe. Und auch später auf der Straße, wo ich obdachlos war, bin ich immer wieder in die Büchereien gegangen, habe mir dann ein Buch ausgeliehen, habe dann gelesen, habe mir die Seite notiert, wo ich gestanden habe, bin dann in die nächste Stadt, in die nächste Bücherei und habe bei der Seite, wo ich notiert habe, weitergelesen. Dann ging das ja immer weiter aus normaler Belletristik, sind Sachbücher, Fachbücher geworden. Ne?
Ja, und Sie haben dann Juristerei und Philosophie, genau, und Psychologie. Ja. Und es war wahrscheinlich auch für Sie im Winter eine Möglichkeit, ins Warme zu kommen, ja, in absolut. Einer Bücherhalle zu sein, einfach ja, stundenlang zu lesen.
Ja.
Aber wie haben Sie das hingekriegt? Also wenn man draußen lebt, ehrlich gesagt, man ist ja dann auch äußerlich ziemlich zugerichtet. Wie haben Sie das denn gemacht, dass Sie in der Bücherhalle nicht gleich doof angeguckt haben? Oder?
Ich habe mich auf der Straße immer früher so gekleidet, dass es niemandem aufgefallen ist, dass ich obdachlos bin. Also ich habe immer Sachen angezogen, die nicht verunreinigt waren, die nicht gestunken haben und so weiter. Und habe auch auf mein Äußeres Wert gelegt, also war eigentlich nicht zu erkennen. Ich sah aus wie einer, der auf Durchreise ist, wie ein Urlauber, der einfach mal ein paar Minuten mal zur Verschnaufpause kommen wollte und einfach mal ein Buch lesen wollte.
Aber wie kriegt man das hin, wenn man draußen schläft? Ich meine, Sie haben oft Platte gemacht, wie man sagt. Also Sie haben oft draußen geschlafen und dann gut, Sie hatten einen Schlafsack, Sie hatten eine Isomatte, aber trotzdem, man kann auch dann nicht pausenlos waschen, auch wenn man in den Waschsalon geht. Wie kriegt man das hin?
Also ich bin früh morgens, so zwischen 5 und 6, bin ich auf der Platte draußen beim Übernachten aufgestanden, habe meine Sachen zusammengepackt, bin dann in die Gewerbegebiete gegangen, die vor Ort waren, habe dort nachgefragt nach einem Tagelöhnerarbeit. Wenn ich welche bekommen habe, habe ich dann den Tag dort gearbeitet. Wenn nicht, bin ich dann in die Stadt zur nächsten Anlaufenberatungsstelle für Obdachlose, Tagesaufenthalte, hab dort meine Wäsche gewaschen, hab mich gewaschen, hab dort ein Frühstück eingenommen, hab geguckt, wo ich den Tagessatz für Obdachlose bekomme, wenn das nicht der Fall war.
Also wo das Sozialamt das ausgibt.
Genau, also der Tagessatz ist die laufende Leistung des Monats geteilt durch die Anzahl der Tage und das bekommt man dann. Und bin dann mittags in die Stadt hinein, hab dann dort herumgefragt in den Geschäften, ob ich da für 1-2 Stunden was arbeiten darf, ne? Wenn das nicht der Fall war, habe ich eine Sitzung gemacht, habe in der Stadt gebettelt, habe mich hingesetzt, Wohnungsloser bildet um eine milde Gabe und bin dann anschließend mal für 1 oder für 2 Stunden in die Bücherei, habe dann dort ein Buch gelesen. Manchmal gab es dort auch einen kostenlosen Kaffee, den habe ich dann auch dankend entgegengenommen und habe mir so die Zeit vertrieben, bis ich dann gemerkt habe, jetzt wird es langsam Zeit zum Gehen. Dann bin ich so gegen 18 Uhr bin ich hin zur Platte, wo ich schon übernachtet habe, weil ich ja 9, 10 Uhr spätestens zum Schlafen bereit sein wollte, damit ich morgens wieder um 5, 6 aufstehen konnte, um weiterzuleben. Ne?
Das heißt, Sie haben sich eigentlich als Obdachloser auch eine richtige Struktur geschaffen.
Ja, das war wichtig.
Und das gelingt vielen wahrscheinlich nicht, ne?
Man muss bedenken, viele, die auf der Straße leben, haben ja gesundheitliche Probleme, Suchtproblematik, zum Beispiel spielsüchtig oder sind seelisch schwer krank. Und da ist es ganz klar, dass man da gewisse Strukturen nicht mehr so hat. Aber bei mir war es halt eben so, ich wollte einfach mich nie gehen lassen. Ich wollte immer auf mich aufpassen und so weiter und immer Wert darauf legen, dass man nicht erkennt, dass ich obdachlos bin bzw. war. Und dazu gehörte auch eine gewisse äußere Sauberkeit. Ne?
Wir sind jetzt am Ende unseres Gespräches. Was ist eigentlich jetzt so Ihr Plan? Also gibt es irgendwas, was Sie sich vorgenommen haben, was Ihnen besonders wichtig ist? Also ich habe begriffen, Sie brauchen unbedingt eine Wohnung. Möglichst irgendwie im...
Großstadt irgendwo.
Ja. Und Berlin käme auch in Frage?
Selbstverständlich.
Und was haben Sie sonst vor? Also haben Sie ein Projekt, was Sie verfolgen?
Ja klar, ich habe auch in meinem Buch geschrieben, dass ich ein Hotel für Obdachlose aufmachen möchte mit einer Integration von einer hospizähnlichen Betreuungsform für schwerkranke Obdachlose, die vereinsamt sind, die alleine lebend sind, die einer Erkrankung im Endstadium sind, wie zum Beispiel Krebs. Und die einfach ihre letzten Tage in Ruhe, Frieden, Sicherheit und auch in Menschenwürde verbringen können. Das schwebt mir vor.
Das wollen Sie kombinieren, Hospiz und Hotel?
Ja, beides, ja. Ich möchte einfach, dass die Ärmsten der Armen mal für eine Zeit das Gefühl bekommen, ja, einfach mal wunderbar aufgehoben zu sein. Wissen Sie, das ist eine Berufung, das ist eine Fügung für andere da zu sein, die nichts haben oder noch weniger zu haben. Es ist so ein wunderschönes Gefühl, denen was zu geben, die nichts haben. Wissen Sie, ich will es mal so sagen, wer alles verloren hat, hat nichts mehr zu verlieren, kann nur noch geben.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.